Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Willkommen, einen schönen guten Tag allerseits. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer halben Stunde mit Chris Kraus. Wir müssen sozusagen die Zeit schon fast aufholen. Schön, dass Sie da sind. Und ich freue mich, dass hier Chris Kraus bei uns ist, denn er ist ja nicht nur Autor und Schriftsteller, er ist auch Filmemacher. Und sein letzter Film, Die Blumen von gestern, ist immerhin 8-mal für den Deutschen Filmpreis nominiert. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was es mit dem kalten Blut auf sich hat. Begrüßen Sie mit mir recht herzlich Chris Kraus.
Schönen guten Abend, hallo. Das heißt, guten Abend ist es noch nicht, aber ich fühle mich wie am späten Abend nach so einem Tag hier auf der Buchmesse.
Ich weiß nicht, ob Sie das Cover schon gesehen haben. Da ist ein Apfel drauf. Ich habe mal einen mitgebracht. Kommt der ungefähr hin? Von der Sorte?
Ich weiß, worauf Sie anspielen. Es geht tatsächlich ein bisschen auch um den Apfel, der aber natürlich nur eine Metapher ist für eine Familiengeschichte. Und jede Familie hat ja einen Mythos. Der Mythos dieser Familie ist der Apfel, weil der Apfel zu einer Hinrichtung führt, eines Familienmitglieds, sogenannten Großpappings. Und diese Hinrichtung verfolgt die nachfolgenden Generationen bis ins letzte Glied.
Also ich habe mal versucht, diesen Edel Bosdorfer zu bekommen, der eine Rolle spielt im Buch. Es ist nicht mehr möglich. Offenbar eine Apfelsorte, die eine große, lange Tradition hat. Das ist ja einfach ein Elster-Apfel, aber der schmeckt auch ganz gut. Das heißt, der Edel Bosdorfer ist einfach nicht mehr da. Den gibt es nicht mehr.
Also hier, der Apfel, um den es geht, heißt Roter Herbst Calville. Und tatsächlich hat mein Verlag, der Diogenes Verlag, die haben so ein bisschen überlegt, ob sie das Buch Der Rote Herbst Calville nennen. Aber aus verschiedenen Gründen haben wir dann davon Abstand genommen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand was mit diesem Titel hätte anfangen können.
Gut, also wir beißen mal in den Apfel der Erkenntnis. Ich stelle mich noch mal ganz kurz vor, das habe ich jetzt vergessen. Christian Hart-Lepple, ich arbeite sonst fürs Heute-Journal im ZDF. Und Herr Kraus, es ist ja eine Familiengeschichte, das lässt sich ja schwer kaschieren. Mit der eigenen Familie sich zu beschäftigen, hat viele Vorteile. Man weiß, was passiert, man kennt die Leichen im Keller, aber es hat auch ein paar Nachteile, weil die Familie könnte ja nachtragend sein. Und es gibt Familiengeheimnisse. Wie geht man an so ein Thema ran?
Na, der Hintergrund Ihrer Frage hat sicherlich damit zu tun, dass diese Familiengeschichte, die hier erzählt wird, von einem alten deutschen Brüderpaar, das durch das 20. Jahrhundert geschleift wird, mit meiner Familie entfernt zu tun hat. Ich habe, bevor ich diesen Text geschrieben habe, einen Text geschrieben über die authentische Geschichte meiner Familie, vor allem die meines Großvaters. Ich habe vor 12 Jahren herausbekommen, dass er in den SS-Einsatzgruppen als Offizier aktiv war und in schlimme Verbrechen involviert war, und habe erstmal für meine Kinder, für meine Familie ein Buch geschrieben, das nicht veröffentlicht wird.
War das ein Familiengeheimnis? Ist darüber nicht gesprochen worden? Oder?
Es war ein offenes Familiengeheimnis. Und dieser Widerspruch ist erstmal sehr komplex. Das heißt, im Nachhinein waren alle erstaunt, dass sie es nicht schon die ganze Zeit wussten. Und das gibt es ja oft in Familien, dass Dinge, die bekannt sind, aber nicht bekannt sein sollten, verdrängt werden. Also Familienmythen haben ganz oft damit zu tun, dass man die Dinge nicht sehen möchte, die schmutzige Wäsche nicht waschen möchte. Und das war in meiner Familie natürlich genauso. Das heißt, wir wussten alle, dass Opa bei der SS war, aber es gab ja die Waffen-SS, es gab den Krieg, es gab die Wehrmacht, alles gehörte irgendwie zusammen und man hat seinen Dienst geschoben. Es wurde auch von mir nicht nachgefragt, was eigentlich passiert ist. Und was dann aber passiert ist, hatte mich in den Recherchen schon enorm erschüttert. Ursprünglich wollte ich einfach nur ganz kurz mal mir die Personalakte geben lassen. Das kann übrigens jeder in Deutschland, der weiß, dass er einen SS-Vorfahren hatte, einfach im Document Center in Berlin fragen, wo Opa stationiert war. Und das habe ich eben auch gemacht. Aber aus den 4 Wochen sind dann 10 Jahre geworden, weil eben ganz viele Dinge bekannt wurden.
Gab es irgendwann mal einen Punkt in diesen 10 Jahren, wo Sie gesagt haben, jetzt bei der Waage, die sich hin und her wiegt, ich höre lieber auf, das wird dann doch zu nah, zu eng, zu sehr in der Familiengeschichte. Ich lasse es lieber im Kreise der Familie, wir besprechen das am Küchentisch. Oder war der Antrieb dann doch der zu sagen, diese Geschichte müssen oder sollten möglichst viele kennenlernen?
Nein, meine Familiengeschichte veröffentliche ich ja auch nicht. Und es war natürlich eher eine Auseinandersetzung im internen Kreis. Auf der anderen Seite habe ich Dinge herausbekommen, die aus der Familiengeschichte in die Allgemeine hineinragen. Das hat damit zu tun, dass mein Großvater eben nicht nur bei der SS war, wie so viele andere, sondern vom Sicherheitsdienst der SS, vom Geheimdienst der SS in einen westlichen Geheimdienst übergewechselt hatte und in die Organisation Gehlen. Und das wiederum hat mich dann erst recht erstaunt. Und als ich das untersucht hatte, hatte ich allerdings das Gefühl, fiktiv über diese Thematik ein Buch zu machen. Und das ist von dem Familienepos mal abgesehen, der eigentliche Inhalt dieses Romans. Es geht also um den Bundesnachrichtendienst, die Gründung des Bundesnachrichtendienstes, die ersten Jahre von 1947 bis ungefähr 1968. Das Buch selber endet 1974.
Wie weit sind Vertrauen und Vertrauen geben und Vertrauen haben und Geheimdienst auseinander?
Sehr weit. Das ist das genaue Gegenteil. Das Buch hat ja ganz stark mit Täuschung zu tun, aber Täuschung funktioniert auch nur, wenn es ein Gegenüber gibt, das darauf reinfallen könnte. Das heißt, es gibt immer ein scheinbares Vertrauensverhältnis. Und das hat mich ja so erschüttert, weil ich das aus meiner Familie kenne. Wenn jemand, von dem man dann im Nachhinein herausbekommt, dass er beim Geheimdienst tätig war, noch dazu bei verschiedenen, so viel Wert darauf gelegt hat, wie mein Großvater und überhaupt in meiner Familie das getan wird, dass man immer ehrlich sein soll, dann ist das ein Widerspruch, der nicht gelöst werden kann, auch nicht durch so ein Buch und auch nicht durch das Buch, das ich über meinen Großvater geschrieben habe.
Wenn wir etwas gelernt haben aus der Beschäftigung mit dem DDR-Geheimdienst, der Staatssicherheit, dann wissen wir ja und haben gelernt, dass vor allem das Verhältnis von Vertrauen untereinander ja benutzt worden ist. Das heißt, das Verrückte bei Geheimdiensten ist ja, dass man Vertrauen erwirbt, um es dann hinterher zu missbrauchen.
Richtig, genau.
In Form von Akten, Erkenntnissen, in Form von Erpressung. War so gesehen, wenn wir jetzt uns auf die beiden Personen mal zubewegen, die den Roman bestimmen, der Hupp und der Koja, die waren das gute Geheimdienstler? Waren das Leute, die das Vertrauen von Menschen gewinnen konnten?
Naja, wie gesagt, darum geht es ja, aber vor allem wird das Vertrauen, das sie untereinander haben und das eigentlich Unverbrüchliche sein soll, immer wieder auf die Probe gestellt und auch von beiden gegenseitig verraten. Und das ist natürlich erstmal der Ansatz gewesen von mir, weil ich natürlich überlegt hatte, inwiefern wirkt der vorsätzliche Verrat, den man im Beruf ja ausüben muss, wenn man als Spion arbeitet, in die Familie zurück. Und er wirkt in die Familie zurück und hat es ja bei uns. Und das wirkt er natürlich auch in dieser fiktiven Familie und zerstört damit die Charaktere vollends und ihre Würde auch.
Wir können jetzt erstmal den Sound des Buches kennenlernen. Wir bewegen uns jetzt in die Zeit nach Riga oder örtlich nach Riga in Lettland in die 30er, 40er Jahre. Und Koja lernt eine Frau kennen.
Oh, lernt eine Frau kennen. Jetzt bin ich überrascht tatsächlich. Ich kann aber auch gerne die Stelle vorlesen, in der eine Frau kennenlernt. Das ist ja wirklich eigentlich, aber machen wir das. Lesen.
Tatsächlich wollte ich eigentlich die Himmlergeschichte vorlesen.
Das können wir vorziehen.
Ja, machen wir.
Ich würde jetzt schön passen.
So kann ich nicht lesen. Ich glaube, dann mache ich es doch lieber so. Ich glaube, das mache ich so. Wir befinden uns jetzt bei dieser Szene im Jahr 1919 und zwar in den Januartagen 1919. Sie müssen sich vorstellen, es spielt in Riga, diese Geschichte. Und wir befinden uns an dem Punkt, an dem die deutschen Truppen, die Riga bis dahin gehalten haben, abgezogen werden im Einverständnis mit den Alliierten, mit den Engländern. Es gibt dann ein Machtvakuum und jetzt rücken die Bolschewiken nach Riga ein. Als Nachbarn von uns verhaftet, also von den Bolschewiken verhaftet und einige Tage später gehängt wurden, drang Hupsi ist der Bruder, von außen über den Balkon in ihre Wohnung ein und fand in der Küche ein Fass mit gesalzenen Pilzen. Es wurde das Hauptreservoir unserer spärlichen Eiweißnahrung und hat uns und den mit großer Gemächlichkeit vor sich hin wachsenden Bärten, das sind die in der Wohnung aufgenommenen Aristokraten, ohne Frage das Leben gerettet. Nun nahm der Mangel unerträgliche Formen an. Der Hunger. In jenen Tagen, die uns Kindern bunt und sonderbar vorkamen, wegen des ständigen Hungers und der vielen Leichen auch unangenehm, aber nicht wirklich bedrohlich, da wir niemals sterben würden, erschien eines Tages Anna Ivanovna, begleitet von einem sichtlich aufgewühlten, bärtigen Russen namens Wladimir, der ein Kind an der Hand führte. Anna Ivanovna redete mit tränenüberströmtem Gesicht auf Mama ein, während sich Papa im Fauteuil davon erholte, aus Versehen einen völlig gesunden Oberschenkel amputiert zu haben, immerhin einen bolschewistischen, was man, wie die sich in der Küche herumdrückenden Bärte ihm versicherten, als gottgefällige Tat betrachten und werten müsse, da das Bein noch großen Schaden über die zivilisierte Menschheit hätte bringen können. Am Abend kam Mama in unser Zimmer gerauscht und sagte, dass wir eine neue Mitbewohnerin hätten. Es war das Kind, das ich am Morgen gesehen hatte, ein Mädchen, schmal, mit wachen, kohleschwarzen Augen, die niemals zu blinzeln schienen und ungeheuer konzentriert, gleichzeitig auch seltsam leicht alles um sie herum musterten. Hupsi musste das Bett räumen, in dem wir beide schliefen, denn alle anderen Betten, Sofas und Liegen waren von den erlauchten Gästen in Beschlag genommen. Mama entschied, dass es nicht ungebührlich war, mich und La Petite zusammen dormieren zu lassen, da mein geringes Alter, meine mädchenhaften Züge, meine oft erwiesene Artigkeit und vor allem mein Mangel an Durchsetzungskraft mich nicht zu Unschicklichkeiten herabsinken lassen würden, die sie Hupsi bereits zutraute. Zumal seine Zunge der von Großpapping ähnelte, wie Anna Ivanovna unvorsichtigerweise gesagt hatte. Er wurde in den Flur verwiesen, auf dem er wegen des allgemeinen Geschnarches kaum schlafen konnte. La Petite schlüpfte zu mir ins Bett. Ich wunderte mich, wie sehr ihr Körpervolumen dem von Püppi glich, unserem winzigen Spaniel, der sich nur noch von Ratten ernährte. Sie bekam einen Gute-Nacht-Kuss von Mama und lag dann gar nicht mal steif neben mir. Ich spürte die Wärme ihrer Haut unter der Decke. Ihre Haare rochen nach Kamille. »Du hast aber ein schönes Bett.« »Danke«, sagte ich. »Gerne.« »Wer bist du denn?« »Eva, aber du darfst Eve sagen.« »Ich bin Koja.« »Kann ich vielleicht in deinen Topf machen, Koja?« Ihr Fuß klopfte schnell und streifte meinen. »Du kannst doch auch auf die Toilette gehen«, schlug ich vor. »Es ist ja noch früh.« »Da muss ich aber an diesen ganzen Menschen vorbei, die ich nicht kenne.« »Ach so.« »Ich glaube, dass du nett bist.« »Danke.« »Also kann ich in deinen Topf machen?« »Ja, natürlich.« Sie stand auf und setzte sich vor mir auf den Topf, von dem ich gar nicht wusste, dass man sich drauf setzen kann. Ich sog meine Wangen ein, betrachtete das Muster der Tapete und fragte mich, wo sie wohl hinschaute. Als sie fertig war, schob sie den Topf neben das Bett. »Nein, nein, du musst ihn unter das Bett stellen«, erklärte ich. »Ja, gleich«, sagte sie, »aber jetzt bist du dran.« »Ich muss aber gar nicht.« »Ich hab doch auch nicht gemusst. Ich wollte nur gucken, ob man dir trauen kann.« Ich war unfähig, irgendwas zu sagen. Sie roch nach Apotheke, nicht nur wegen der Kamille, mit der ihr offensichtlich die Haare gewaschen worden waren, sondern auch wegen des frischen, strengen Haarenduftes, der vom Boden aufstieg. »Ich glaube, ich kann dir trauen. Du hast die ganze Zeit weggeguckt. Du bist ein Kavalier.« »Ich mache auf keinen Fall Pipi.« »Aber ich habe das doch auch gemacht.« »Ja, du kannst dich ja auch setzen und dann sieht man nichts wegen dem Nachthemd. Aber ich muss den Topf hochhalten und du kannst alles sehen.« »Ich guck nicht hin, genau wie du.« »Aber du hörst es.« »Ich kann mir die Ohren zuhalten.« »Und was hast du dann davon?« »Dann sind wir Geschwister.«
Wer ist dieser Koja? Was für einer ist es?
Ja, Koja ist ein Teil dieses Bruderpaars, um das es geht. Und das ist die Hauptfigur dieses Filmes. Des Filmes, sage ich, das ist eine freudsche Fehlleistung in vorauseilendem Gehorsam meiner selbst, weil ich einen Film draus machen will. Ich bin ja eigentlich Regisseur, also dieses Buches. Und ich habe einen Helden mir ausgedacht, der sympathisch ist, der kein Ideologe ist, der eigentlich ein Bon Vivant ist, ein nicht nur Bildungsbürger, der dann wird, sondern wirklich ein Künstler. Er wird ein Künstler und der eigentlich guten Willens ist, der kein böser Mensch ist, nichts Böses vorhat und trotzdem mit dem Bösen stets konfrontiert wird und sich versucht herauszulavieren und immer wieder misslingt ihm das. Das ist die Hauptfigur des Buches.
Und wer ist diese Eve?
Dass ich selber, wer diese Eve ist, über die er dieses ganze Buch hinüber nachsinnt. Es ist auch eine große Liebeserklärung dieses Erzählers an die Vision einer Frau, die ihn das sein ganzes Leben über quält, auf eine für ihn doch sehr schöne Weise, und der er nachhängt und immer, sich immer wieder selbst befragt, wer ist sie eigentlich. Sie ist ja die Adoptiv, wir haben ja gerade diese Szene gehört, Sie haben die gehört, sie ist die Adoptivschwester dann später und Jüdin, wie sich dann rausstellt, und daraus ergeben sich viele Komplikationen.
Kuja ist ja so ein Feingeist, ein Künstler, ein Feuilletonist, der eigentlich lieber gerne einen Kaffee trinkt, über das Leben diskutiert, und trotzdem wird er ein sehr ordentlicher Nazi. Wie geht das?
Genau, wie geht das? Also das habe ich mich auch gefragt. Und das geht ganz einfach, weil man in dieser Zeit gelebt hatte, war das für niemanden ein Problem. Und wir haben ja oft ganz bestimmte Vorstellungen, wie so ein Nazi funktioniert. Nämlich so wie in amerikanischen Filmen sie oft karikiert werden, so kommt es mir vor. Tatsächlich sind es natürlich Menschen wie du und ich. In meinem Fall kann ich das ganz besonders sagen, weil ich kannte ja meinen Großvater. Ein interessanter Mann, ein durch und durch sympathischer und übrigens sehr humorvoller Mann. Und deshalb wollte ich die Widersprüche, die so eine Figur mit sich bringt, dokumentieren und es ihr nicht allzu leicht machen. Wichtig ist dazu aber noch zu sagen, dass es immer diese konterkarierende Figur gibt, der Hub, der ein echter Ideologe ist. Der Koja ist eigentlich die schwächere Figur, die ihm immer nachstrebt, weil ein solcher Ideologe immer genau zu wissen meint, was richtig ist. Und deshalb lässt sich Koja von diesem älteren Bruder erstmal verführen in diese Richtung, die scheinbar richtig ist.
Es gibt immer wieder sehr schöne Sätze, die einen da anspringen. 231, wir waren ausschließlich für das Großartige im Nationalsozialismus zuständig. Davon war er überzeugt. Und ich plapperte es ihm nach, weil ihn das freute. Ja, mein Herr, wir waren das Gute. Das heißt, die beiden Solms waren der Überzeugung, für das Richtige, das Gute, das Wahre einzustehen?
Genau, so sieht er sich. Das ist ja ein Selbstbild. Das Verstörende dieses Romans ist, dass man halt alles aus der Sicht von jemandem betrachtet, der sich selbst exkulpiert, versucht zu entschuldigen. Und das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Es gibt eine Rahmenhandlung, die dieses ganze Jahrhundert griffig macht und die Möglichkeit bietet, immer wieder in die entscheidenden Episoden zu blenden. Dieser Koja erzählt die Geschichte seines Lebens einem Hippie. Wir sind 1974, da ist die Rahmenhandlung, und diese Hauptfigur Koja hat eine Kugel im Kopf, ist in einem Krankenhaus in München und ist im Zimmer zusammen mit einem Hippie. Und dieser Hippie hat natürlich die genau konträre Weltanschauung eines Nazis. Aber auch eine fast genauso feste wie zum Beispiel der Bruder Hub. Und ununterbrochen versucht der Koja ihm zu erklären, warum er eigentlich ein guter Mensch ist.
So, und wozu gute Menschen auch fähig sind, wenn sie etwas, einen Überbau haben, das schildert uns Chris Kraus sehr drastisch, sehr eindrucksvoll. Es gibt für mich eine Schlüsselszene, die Erschießung in den Gruben von Riga. Das heißt, Koja macht sich auch die Finger schmutzig. Er schießt sein ganzes Magazin leer. Ist das für Sie auch ein Punkt, dass es die ganze Manieren und Sitten, Zivilisation, alles, was wir gelernt haben, dass wir uns in die Augen schauen können, dass wir uns zuhören, dass wir uns akzeptieren, in unserer Unterschiedlichkeit, in einer Extremsituation einfach weg ist?
Ja, aber die Extremsituation ist ja dort sehr plastisch, drastisch geschildert. Und die Extremsituation ist deshalb eine, weil er ja nicht einen freien Willen hat in dem Augenblick, sondern er ist ein Teil eines militärischen Kommandos und er bekommt den Befehl, diese Tötung vorzunehmen. Ist nicht nur für sie diese Szene eine Schlüsselszene, sondern auch für mich und übrigens auch für den Erzähler, denn immer wieder wird auf diese Szene rekurriert in dem Roman. Und das deshalb, weil es dokumentiert ist. Es hat jemand Fotos gemacht und über diese Fotos stolpert er immer. Der Hintergrund war übrigens, dass ich natürlich auch am verstörtesten war, überhaupt in meiner privaten Beschäftigung mit der Geschichte meines Großvaters, dass mein Großvater selber genau diese Erschießung dokumentiert hat, ohne zu sagen, dass es eine war. Also weil das so üblich war in unserer bildungsbürgerlichen Familie, hat er Memoiren, sehr bildungsbürgerliche und langweilige Memoiren hinterlassen und hat nur erzählt, dass er in Riga bei einer Strafaktion war, und nicht erzählt, was das war. Da hat auch, habe auch ich nicht nachgeforscht, was eine Strafaktion war. Er sagte, für eine Strafaktion ging er in die Pickernischen Wälder und das hätte halt auch Holzhacken für einen Führer sein können oder so. Also das war natürlich die Tarnsprache der Nazis, auf die wir dann alle reingefallen sind. Deshalb ist diese Szene für die Figur die entscheidende und natürlich auch für den Autor gewesen, sie immer wieder in die Handlung einzublenden.
Wir haben ja momentan eine Entwicklung, dass es einen Zeitgeist gibt, der sagt, Schluss damit, aufhören damit. Wir brauchen dringend eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Ich zitiere mal ein, zwei Sätze, die Sie wahrscheinlich gehört haben. Schluss mit der Pflicht zur Selbstauflösung und der lebenden Vergangenheitsbewältigung. Und wenn erst wenn die letzten Überlebenden gestorben sind, wird das eine neue Sicht der Dinge zu einer neuen Sicht der Dinge führen. Was ist davon zu halten? Bohren Sie in Wunden, in die man nicht mehr bohren sollte? Ist die Zeit reif, damit aufzuhören, so wie es viele fordern, wie Björn Höcke und Frauke Petri und andere?
Also das ist das Gegenteil ist natürlich der Fall. Ja, ich habe ja gemerkt, dass es einen gewissen Überdruss gibt an so einer Überbewältigung dieses Themas. Aber ich stelle die These auf, dass die wahre Verarbeitung oder Bearbeitung dieser schrecklichen Taten noch gar nicht begonnen hat, weil ich ja auch im Zuge der Recherchen so erstaunt war, dass ich immer wieder auf Leute in meinem Freundeskreis stieß, die noch nie nachgefragt haben, was eigentlich bei ihnen passiert ist.
Was hat Opa gemacht?
Genau, also ich hatte einen Film gemacht, der jetzt auch noch in den Kinos läuft, der ein bisschen einen anderen Aspekt, einen etwas anderen Aspekt beleuchtet, als den, der hier in dem Roman beleuchtet wird. Da ging es genau darum, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der Erinnerungskultur hier in Deutschland, die immer wieder thematisiert wird, aber kaum jemanden innerlich erreicht, und der Tatsache, dass sich in den Familien ja niemand fragt, was Opa gemacht hat. Und genau diese Verarbeitung, die fehlt. Das habe ich sozusagen empirisch an mir selbst gemerkt, als ich spürte, dass ich ja meinen Großvater gar nicht befragt hatte, obwohl ich nie das Gefühl habe, dass ich ihn nicht befragt hatte. Und das fehlt, das steht noch aus und ist überhaupt nicht erledigt. Und das hat natürlich auch Eingang gefunden in die Erzählhaltung. Ja.
Die Uhr nimmt die Hände in die Hand und die Füße in die Hand und rennt uns weg. Deswegen die zweite Stelle bitte. Jetzt trifft er wirklich Himmler.
Jetzt, auch dazu muss ich dann aber die 30 Sekunden nehmen, um kurz zu sagen, wo wir uns befinden. Diesmal 1941 in Riga, und Koja kommt zurück als SD-Offizier. Hub ist sein Vorgesetzter und er hat soeben genau diese Schlüsselszene erlebt, die Sie geschildert haben. Er war an dieser Exekution dabei, er hat sein ganzes Magazin leergeschossen und ist erschüttert über sich selbst. An dieser Stelle setze ich jetzt ein. Drei Tage später, also drei Tage nach dieser Tat, jedoch traf ich Herrn Himmler. Herr Himmler saß in einem offenen Mercedes-Coupé südlich vom Ritterhaus und bewunderte das mittelalterliche Stadtbild, umwölkt von einem Tross glanzvoll uniformierter SS. Stahlecker war ebenfalls bei ihm, der Kommandeur, und auch mein Bruder. Als Hub mich auf die Gruppe zukommen sah, ging er mir entgegen, zischte, guck freundlicher, führte mich an der Wehrmachtsgeneralität vorbei, zu der er das Gleiche hätte sagen können, direkt hinüber zu Himmler und stellte mich vor. Ich machte Meldung, Himmler musterte mich wohlgefällig. Ihr Bruder sagt, dass Sie hervorragend zeichnen können. Ich konnte nichts antworten, sah nur diesen außergewöhnlich kurzsichtigen Mann an, der beim Exekutieren so viel Wert auf Chorgeist legte. Hub erwiderte für mich, dass ich in der Tat ganz hervorragend zeichnen könne. Nun, dann karikieren Sie mich doch einmal, Obersturmführer. Jetzt, Herr Reichsführer? Sie haben 5 Minuten. Ich zog gehorsam mein Skizzenheft aus der Rocktasche, nahm einen Bleistift und begann mit den Augen. Man muss immer mit den Augen beginnen. Viele, die nicht zeichnen können, glauben fälschlicherweise, man könne auch mit den Gesichtslinien oder gar der Nase beginnen. Aber das ist der Anfang vom Ende. Ich zeichnete die Augen einer Hyäne, denn so wie eine Hyäne lachte Himmler, laut aufkreischend und schlagartig stumm. Er hatte winzige Zähne, aber die mussten warten. Unter die Augen setzte ich einen Rüssel, einen schönen Schweinerüssel und unter dem Schweinerüssel seinen Schnauzbart. Und unter dem Schnauzbart öffnete sich ein kuhartiges, sehr schiefes Maul, aus dem ich ein bisschen Heu heraussprießen ließ. Ein Kinn bekam Himmler keins, denn er hatte ja auch keins. Die Ohren wurden die Ohren eines Pinseloräffchens. Und als ich ganz am Ende die Kopfform wählen sollte, unentschieden schwankend zwischen Karpfen und Nilpferd, griff ich doch wieder auf das gute alte Hausschwein zurück. Übrigens auch für die hängenden Bäckchen. Ich bin fertig, Herr Reichsführer. Na dann her damit, mein Lieber. Himmler blickte Hub auffordernd an, der drei zackige Schritte auf mich zutrat. Ich überreichte ihm die Karikatur. Hub starrte darauf, lange und unschlüssig. Nun, was ist denn? Fragte Himmler ungeduldig. Die ganze SS-Führung Riegers blickte erwartungsvoll zu meinem Bruder. Hub faltete das Papier zusammen, zerriss es und steckte es in die Tasche seines Ledermantels. Ich glaube, es ist dem Obersturmführer noch nicht ganz gelungen, Herr Reichsführer. Kann er es besser? Er kann es sehr viel besser. Ich glaube, der Obersturmführer ist ein wenig nervös.
Na, dann soll er nicht nervös sein. Wir beißen nicht.
Ich kam zu Sinnen, fertigte eine zweite Zeichnung an, die Herrn Himmler als Lancelot porträtierte, in schimmernder Wehr und mit den Gesichtszügen und dem Bart von Douglas Fairbanks. Danach reisten wir gemeinsam durch das gesamte Baltikum, Herr Himmler und ich.
Dankeschön.
So, ich hoffe, die Veranstalter geben uns noch 2 Minuten, denn eigentlich, im Vorgespräch sagte mir Chris Kraus, geht es ja darum auch, was nach 45 passiert. Und zwar die sehr sanfte Landung vieler alter ehemaliger Kameraden der SS. Und wo landet Koya nach 1945?
Da wir ja nur noch so wenige Sekunden Zeit haben, müssen Sie das fast selbst rausbekommen. Ich sage aber, der Hauptteil dieses Buches handelt vom Bundesnachrichtendienst. Davon habe ich Ihnen ja noch gar nichts verraten. Aber Sie können sich denken, dass die Dinge, die wir hier angedeutet haben, genau dahin münden, die Helden dort ihre Abenteuer bestehen. Alles Weitere bleibt Ihnen dann überlassen. Vielen, vielen Dank.
So. Und noch ein Hinweis, wir sollen ja auf Literatur neugierig machen. Ich glaube, Chris Kraus signiert noch um die Ecke. Das ist möglich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.